machen nachher noch eine Runde. Was müssen wir eigentlich tun? Ich will gerne auch nochmal auf Sie eingehen. Also ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben ja bei Sinti und Roma eine intersektionale Benachteiligung. Wir haben Klassismus, wir haben Gender, wir haben Othering ganz stark. Und der Antiziganismus addiert sich noch hinzu. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu anderen marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die auch von Klassismus und Othering betroffen sind. Und ich glaube, in dem Kontext wird der Antiziganismus auch nochmal bedeutsam, weil er sich draufsetzt auf alles andere, was dort...
Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass wir die erste Generation sind, die frei wählbare Schulen haben. Das war vorher nicht der Fall. Wir haben kein Elternhaus, wo uns, keine Ahnung, die Studium unterstützen könnte, wie jetzt alle normalen Kinder hier ringsherum. Also, das nochmal zu benachteiligen.
Ich glaube, Tag, du wolltest auch nochmal dazu sagen.
Ich wollte gerade zu dem Punkt positive Beispiele, wie sich das entwickeln kann. Weil wir jetzt gerade so auch in Stuttgart, gerade eben migrantisch oder geflüchtete Roma-Ukrainer ganz viele sind und sehr viele in schlimme Wohnsituationen, manche sind noch in Schleierhalle schon seit Kriegsbeginn schon sind hunderte von Roma-Familien, viele in diesen Obdachlosenwohnungen. Und dann kam das Schulamt auf uns zu um Überlegung. Was halten Sie davon als Landesverband, wenn wir speziell für die Roma-Kinder, die noch nie in der Schule waren, wo eigentlich die Eltern schon analphabeten, die Großeltern und so weiter, also wirklich noch schlimmere Situationslage, genau. Ausgangssituation, das kann man nicht mit hier vergleichen, ich war kein Roma, also ich komme aus der ehemaligen Jugoslawien. Und habe gesagt, in erster Linie hätte ich gesagt, ich will keine gesonderte Schule nur für die Roma haben. Da habe ich gedacht, aber andererseits habe ich gedacht, ja, was ist eigentlich der Ziel mit dieser Schule? Ja, die Vektorstiftung hat ihren Räumlichkeiten zur Verfügung gegeben. Dann für die nächsten 5 Jahre haben Stiftungen, das Schulamt, alles. Und da habe ich gesagt, aber wenn wir sagen, wir machen eine Schule für, speziell für Kinder, die schulfremd sind, die nie Schule gesehen haben, kennen nicht. Wir machen absolut für alle Kinder, die von Klassismus betroffen sind, die von Antiziganismus, von Diskriminierung und Ausgrenzung, da bin ich dabei. Und so war das. Und es ist so ein erfolgreicher Projekt, dass wir auch sogar dann die Lehrer haben hier geschult und beraten. Und da kommt es jetzt sehr gut an, weil jetzt haben die Roma auch mittlerweile so gute Vertrauen, ukrainische Roma, dass sie sogar ihre Kinder hinbringen und abholen. Das funktioniert, das Konzept. Und das Gleiche habe ich gesagt, jetzt müssen wir zusehen, natürlich haben wir nicht so viel Geld und so viel Mittel in Landeshauptstadt. Also müssen wir überlegen, ob wir nicht in den großen Unterkünften auch so niederschwellige Tagesstrukturen, wo wir überlegen können, wo wir auch dort in den Unterkünften so wenig wie möglich, also mit den kleinen Mitteln, dort auch die Kinder abzuholen, Kinder, Hausaufgabenbetreuung oder sowas dergleichen, ist natürlich jetzt keine Lösung. Also, aber ich sage immer, lieber ein bisschen etwas da wie gar nichts. So. Aber da, und darauf muss man sich konzentrieren, auf die positive Sache, da bin ich absolut bei dir, und so sehen, was sind die Ressourcen, was kann man alternativ, aber nicht zu sagen, also speziell nur für die Roma-Schule oder nur, bin ich absolut dagegen, aber man muss gucken, wo die Problematik ist und dann die Problematik
Genau, vielleicht 2 Sachen dazu. Einmal, das ist natürlich ein inhärentes Problem von Meldestellen. Also die Meldestellen sind ja darauf angewiesen, dass Menschen mit ihren Meldungen zu uns kommen. Das heißt, erstens müssen sie es als antiziganistisch wahrnehmen und meistens kommen sie natürlich melden sie, wenn sie in akuten Situationen sind, wo sie auch Hilfe benötigen. Das heißt, natürlich ist es dann dementsprechend negative Fälle, beziehungsweise wenn wir über Diskriminierung sprechen, sind das erstmal die diskriminierenden Fälle natürlich. Also das ist dem inhärent. Wir versuchen auch auf Erfolge, aber auch einzugehen. Was heißt in unserem Feld Erfolge, wenn sich Menschen wehren und das wohin führt? Also das sozusagen wir auch sichtbar machen wollen, wenn man rechtlich vorgeht gegen so diskriminierende Fälle. Wenn Sachen sichtbar gemacht werden, Öffentlichkeit geschaffen wird, Politik mobilisiert wird, dann versuchen wir das auch zu zeigen, um zu sehen, ja okay, es gibt auch Bewegung. Und ja, die Fälle, in denen Menschen nicht in der Schule diskriminiert werden, dazu haben wir sozusagen keinen Zugang. Da sind natürlich qualitative Studien, wo nochmal ganze Biografien sozusagen in dem Fokus stehen, natürlich nochmal haben die einen anderen Fokus. Was die segregierte Schule, was das angeht, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ob das überhaupt veröffentlicht war. Oder, also ich glaube, in dem Fall war auch die Öffentlichkeit involviert, falls das so ist. Kann ich das natürlich nochmal nachsehen und weitergeben. Falls nicht, ist es halt, wenn es anonymisiert und nicht zur Veröffentlichung war, kann ich das natürlich nur nicht weitergeben. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, aber auch jetzt beispielsweise bei der Schule, auf dem Sinti-Platz ist es ja auch so, wir haben aber halt dieses massive Problem, dass die Schule kein geschützter Raum ist. Ich finde, das ist halt eine Gleichzeitigkeit. Wir müssen die Schulen natürlich da Diskriminierung abschaffen, damit alle SchülerInnen zusammen sozusagen in einem Raum sind, in dem sie sich sicher fühlen. Aber diese massive, auch geschichtliche Komponente ist ja irgendwo auch verständlich, dass man sich Schutzräume selbst und Empowerment-Räume selbst versucht zu erschaffen und dann eben auch räumliche Nähe ein Vorteil ist, auch keinen weiten Schulweg irgendwie zu haben, wenn es nämlich mal eine weiterführende Schule irgendwie gibt.
Das ist wichtig. Ja. Ich finde auch, in diesem Bereich gibt es kein Aber, es gibt nur ein Und. Es gibt Erfolge und es gibt Diskriminierung und das steht nebeneinander. Das kann man nicht mit einem Aber, weder die eine Seite noch die andere Seite in den Vordergrund.
Ich darf noch was erwähnen, was vor 2 Jahren haben wir in dem Diskriminierungsbericht das Thema mit der Polizei durchgenommen und haben da wirklich mit der Polizei zusammengearbeitet, mit dem Polizeipräsidenten. Man muss sich vorstellen, bis vor 2 Jahren kamen die, egal was, ist ein bisschen lauter, da wird ein Feuer gemacht, in der Siedlung kamen die mit Bereitschaftspolizei. Das heißt, mit 2 Busse voll mit Polizisten, mit Hundestapeln, mit allem Möglichen, kommen die da reingefahren und machen einen Auflauf für nichts und man sieht aus wie Schwerverbrecher, also das ist eine Diskriminierung von oberster Stelle. Und dann haben wir mit dem Diskriminierungsbericht darauf verwiesen, haben dann eben Termine gemacht, haben Austausch gehabt und haben geschafft, dass die Polizei nicht mehr mit dem Bereitschaftsdienst, also da in die Siedlung reinkommt. Das ist ein mega Erfolg. Man muss denken, in einer Zeit, wo Diskriminierung groß geschrieben wird und Rassismus, wo jeder gegen Rassismus ist, überall auf die Straße gehen dagegen, kam die Polizei und diskriminiert einen noch so wie vor 50 Jahren. Also, zum Kindergarten. Der Kindergarten ist nicht separiert, da kommen Kinder aus jedem Kindergarten rein. Also, was ich sagen muss, selbst die Erzieher im Kindergarten fanden es schade, dass der Kindergarten so für unsere Kinder aufhört, weil er der Bedarf da ist für die Kinder von uns.
Und deswegen war die Lehrkraft für uns dann auch gleich da.
Ich würde noch da eintreten und gemeinsam überlegen oder von den Expertinnen auch hören, was es für Vorschläge gibt für grundlegende Verbesserungen, würde ich Sie gerne mal etwas fragen. Sind Sie hier, weil Sie sich mit dem Thema immer schon beschäftigt haben und deswegen gerne gekommen sind, weil es noch einen Mehrwert oben drauf gibt ein bisschen? Oder sind Sie hier, weil Sie noch nie was von Sinti und Roma so konkret gehört hatten und sich informieren wollen? Wer ist denn hier, weil er sowieso schon mit dem Thema connected ist? Ah ja, gut. Also,
ja. Ich wollte vielleicht noch was einfügen, das sind so Informationen, die irgendwie an die Normalgesellschaft nie weitervermittelt werden. Also Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, wo wir durch den der Rat für die Angelegenheiten Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg geschafft haben, dass das verpflichtend ist, dass es in den Curricula zumindest das Thema Sinti und Roma vorkommt. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Das war 2016, 2017. Es ist aber ein riesiges, bis das angenommen wird, die Erfahrung natürlich, wie das dann am Ende umgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall auch schon ein krasser Teilerfolg, dass es zumindest mal verankert ist als Thema. Natürlich ist dann die Frage, was kommt da dann vor und so weiter. Und da gibt es natürlich auch, und wer nimmt das überhaupt an und so weiter. Also das ist natürlich immer noch schwierig, wir sind da gar nicht am Ende. Aber ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich das Gefühl habe, das kriegt man ja gar nicht mit.
Ja, genau, auf deinem Bemerkung. Deswegen haben wir auch dann als außerschulische Lernort noch eine extra Abteilung, Kollegen, die eigentlich gerade in den Schulen mit den Lehrern und im ganzen Baden-Württemberg, wo wir konkret auch mit so einzelnen Schulklassen bei uns, wo sie auch einen Tagesworkshop machen können oder in den Schulen gehen die Kollegen, und genau das Thema versuchen zu sensibilisieren anhand, auch pädagogisch, aber auch die Sensibilisierung und so weiter voranzubringen an die neue Generation. Ich denke, das ist eigentlich so die Aufgabe, dass wir das Ding an uns auch. Natürlich ist es nicht unsere Aufgabe, aber Da muss man solche Ansätze haben.
Was der Mann sich auf der Schule, da haben Sie es doch gerade gesagt, wegen Sexualunterricht, wo wir Probleme haben, wo wir mit den Lehrern darüber reden, weil das bei uns nicht geht. Das ist halt mal so, dass ja. Da muss man das akzeptieren.
Auch ja, also gerade die Schule, die kam auf uns zu, gerade wegen dem Sexualunterricht. Und,
jedes Jahr das Gleiche.
Wir durften das dann mit anschauen. Man konnte die Eltern aufklären, wie weit es geht. Kam an einer Freitagsschule auch zu dem Fall, dass einfach eine Hilfslehrerin, also eine Aushilfslehrerin, Vertretungslehrerin in einer dritten Klasse den Kindern einen Film über Sexualkunde vorlaufen ließ, obwohl dass sie eine Vertretungslehrerin war. Und bevor Sexualkunde kommt, müssen die Eltern informiert werden. Also das ist üblich so. Und das haben die nicht gemacht. Und darauf wurde wenig eingegangen. Wir haben dann auch einen Brief geschrieben an die betroffene Schule. Und ja, und jetzt haben wir
jetzt eben schon
genau, gut, ja. Einen Termin und jetzt gehen wir mit eben mit
in den. Nee, es wurde sicher auch entschuldigt, weil die Vertretungslehrerin das nicht durfte. Und eigentlich war das ein anderer Film, wo sie zeigen wollte, aber in dem Film waren nicht nur
sexuelle Inhalte,
sondern auch das war ja ganz schlimm, weil die Lehrer hat sich dann auch entschuldigt und die richtige Lehrerin auch nochmal.
Ich wollte nämlich einfach nur noch kurz auch nochmal ergänzen über das Trauma. Es gibt ja einfach auch, also normalerweise, es gibt jetzt super viel Antisemitismusforschung auch dazu, auch zu Trauma. Es gibt ausgebildete PsychologInnen dazu und so weiter, aber das gibt es ja alles überhaupt nicht zum Thema Antiziganismus. Wir haben in Deutschland 2017 die erste Antiziganismusforschungsstelle eröffnet und das ist ja, also das ist sozusagen ein Wahnsinn, auch europaweit ist das schon richtig gut. Und jetzt wird auch überhaupt so über Trauma auch noch mal ein bisschen auch anders gesprochen. In Bad Boll findet Ende des Jahres eine 2 oder 3 Tage statt zum Thema Traumatisierung. Und da geht es nicht nur um den Genozid, sondern es geht auch um diese zweite Verfolgung. Und das ist ein feststehender Begriff. Es gab in Deutschland eine zweite Verfolgung nach 1945. Das ist, glaube ich, einfach beides zusammen. Das wollte ich nur ergänzen. Also, wir sind eingeladen. Irgendwann wird es auf der Webseite Bad Boll, Evangelische Akademie Bad Boll, Ende des Jahres, glaube ich, sind so 2 Tage.
Muss ich dann da aufpassen? Kann man sowas etwas sagen?
Ich finde, die Grausamkeit vom NS fehlt dort. Also, man geht rein, es ist eine schöne Ausstellung, aber der wirkliche Hintergrund, das Extreme, das fehlt mir.
Das ist eher ein Heidelberg,
finde ich. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich bin ja im Beirat vom Nöko-Zentrum und da war jetzt kürzlich eine Sitzung. Und da ging es relativ virulent, kann man schon sagen, genau um diesen Punkt. Es gibt eben 2 Positionen. Man muss das Grausame zeigen, damit es wirklich auch verstehbar wird. Gleichzeitig gibt es auch eine Warnung davor, dass es zur Retraumatisierung führen kann. Der Punkt ist wissenschaftlich, glaube ich, auch noch nicht so ganz eindeutig geklärt. Deswegen gibt es im Doppelzentrum erstmal so, wie es ist. Ich fand aber, als ich das Doppelzentrum das erste Mal genauer betrachtet habe, dass erfreulich oft auch auf die Verfolgung von Sinti und Roma hingewiesen wird. Das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich schon ganz gut und auch bei der Eröffnung hat ja jede
Opfergruppe. Julia Wollrapp, die Leiterin des
Dokuments, macht das ganz toll.
Macht das toll. Ja. Sie hat extra ein Gremium ausgesucht. Sie macht das ja auch mit uns bestückt, muss ich sagen, zum ersten Mal. Also, und wir sind echt begeistert von der Julia Wollrapp. Und sie nimmt auch wahr, Kritikpunkte nimmt sie wahr. Darüber gibt es jetzt nochmal ein gesondertes Treffen, wo man das dann bespricht und eventuell noch Änderungen machen.
Also es ist ein Prozess, das ist ja immer sehr gut, dass es nicht so festgezurrt ist, sondern dass viele Anmerkungen, da sind ja immerhin im letzten Jahr schon 41.000 Menschen dort gewesen, das zeigt ja auch, das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, und es wird immer wieder eingearbeitet, was von außen noch an Ideen dazu kommt. Also das finde ich schon
was interessant ist, dass diese, also zum Beispiel Teile der Geschichtswerkstatt werden dort auch präsentiert, was wir machen, zuletzt die Geschichte über die Trauer.
wurde dort präsentiert als Teil von der Geschichtswerkstatt. Und was wir auch machen, ist ein Teil, damit habe ich vor, Milena mitarbeiten zu lassen auf jeden Fall, ist, was du nicht sagst, spricht lauter. Mhm. Also viele denken, sie sind nicht rassistisch, sie sind gegen Rassismus, aber merken selbst nicht, wie tief das verwurzelt ist. Mhm. Unbewusst auch. Und was sie auch unbewusst weitergeben. Also das haben wir schon so oft erlebt. Um die Menschen dann damit zu konfrontieren, sind sie erstmal geschockt. Erstmal so eine Gegenwehrhaltung, bis sie sich überlegen, was war jetzt die Situation und selber drauf kommen, ja, das war rassistisch, unbewusst. Mhm. Also das nennen wir vererbter Rassismus. Mhm. Ja, in der Kinderstube wird es einem beigebracht, oder was muss man
ja. Das denken wir ja auch so langsam mal überleiten in so eine konstruktive Schlussrunde mit so ein paar Forderungen, die auch irgendwie erfüllbar erscheinen. Fangen wir an. In unserer Bildungsstudie haben wir so ein paar Punkte benannt. Also das eine deckt sich auch mit dem, was du schon gesagt hast, diskriminierungskritische Bildungsarbeit. Das heißt, strukturell verankerte Fortbildungen für Fachkräfte unter Einbezug der Geschlechterperspektive. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass da eben nicht nur zwei kommen oder bei der Polizeischulung vier, dass es einfach verpflichtend ist und zum Lehrplan gehört. Dann gezielte Förderung von Empathie und Wertschätzung im Bildungssystem durch aktives Einbinden und die individuelle Stärkung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und dazu gehört auch eine moderierte Klassengemeinschaft aus meiner Sicht. Das heißt, dass man es nicht zulassen kann und zugucken kann, wenn da Rassismus oder Antiziganismus oder was auch immer durch die Gänge wabert, sondern das erfordert eine aktive, moderierte Gestaltung. Dann haben wir gesagt, Mädchen und Frauen gleichberechtigt einbinden, zum Beispiel als Multiplikatorinnen oder Ansprechpersonen, aber auch auf der Basis von regulären Beschäftigungsfeld. Das wird nämlich immer auch gerne so übersehen, dass diese viele wichtige Arbeit ja eigentlich immer so umsonst erbracht werden soll, aber wir würden vorschlagen, das muss bezahlt werden. Und auch noch strukturell finanziell abgesicherte Begegnungsräume, um eben den Perspektivwechsel zu fördern und Stärkung zu erfahren. Da denken wir zum einen an Räume nur für Mädchen und Frauen, um untereinander diese Stärkung zu erfahren, aber eben auch Räume im Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft. Weil ich glaube, das ist jetzt auch schon mal so deutlich geworden, wenn man nur mit seinen Vorurteilen lebt und keine echte Begegnung zustande kommt, gibt es auch keine Möglichkeit für einen Perspektivwechsel. Und diese Begegnung zu organisieren, das ist, finde ich, eine ganz vornehme Aufgabe einer Stadtgesellschaft. Also nicht die einen hier und die anderen dort und die drinnen im Wintertag. Ich finde es ganz wichtig, dass man so Möglichkeiten schafft, um die Perspektive auch tatsächlich mal in Frage zu stellen, die eigene. Das sind so die Erfahrungen, die wir aus unserer Studie so gezogen haben und die Empfehlungen. Würdest du deinen Vorschlägen noch was hinzufügen oder was Bestimmtes da nochmal hervorheben?
Also ich glaube, das sind schon die wichtigsten fünf Handlungsempfehlungen. Mhm. Es gibt ja wirklich sehr viele Handlungsempfehlungen in dem Fall, in diesem Feld meine ich, also auch die UKA. Handlungsempfehlungen, ich glaube, die müssen halt einfach in Maßnahmen umgesetzt werden. Also ich glaube, das ist halt das Ding. Wir haben viele Empfehlungen aus unterschiedlichen, also Selbstorganisationen oder auch wir jetzt als Meldestelle haben welche, und es gibt viele Wege, sage ich jetzt mal, aber die bleiben meistens auf einer bestimmten Ebene hängen, und das, ich glaube, dass die Umsetzung halt wichtig ist. Mhm. Vielleicht.
Ja, danke. Ja. Hanna, du hast ja auch
noch
was?
Ja, also hat mir eine neue Kollegin von einem Vortrag berichtet, der darüber erzählt hat, dass es am Anfang eigentlich Kinder an zu diskriminieren, und das fängt schon an mit 10 Jahren. Und dann dachte ich schon auch, ja, ich glaube, wir müssen uns vielleicht doch ein bisschen fokussieren, nicht, weil der ENS-Geschichte, die wird nämlich immer erst so in der 10. Klasse, 9. Klasse unterrichtet, da ist es natürlich tendenziell zu spät. Und da muss man eigentlich viel, 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 viel vorher ansetzen und eigentlich den kompletten Fokus auf die ganzen Grundschulen legen. Und zum anderen denke ich, ist es wichtig, nicht zu sagen, was wir jetzt wollen, ist, dass jetzt irgendwie die Sinti- und Roma-Geschichte erzählt wird, dann erzählt man weiter noch die jüdische Geschichte erzählt, sondern dass es irgendwie verstanden wird als eine Geschichte. Also es muss irgendwie eine Geschichte unterrichtet werden. Das deutsche Geschichte, das ist das. Und jetzt sind wir seit 2017 in diesem Curricula und dann gibt es diese Lehrerfortbildungen. Und es ist ein super Fortschritt, aber natürlich ist es eine freiwillige Basis. Und wie das sozusagen angenommen wird, ist total schwankend. Da gibt es keine Stabilität und auch keine Sicherheit. Und das zu verstetigen wäre natürlich schön, aber da ist man wahnsinnig angewiesen auf die Schulen selbst, die sagen, wir verpflichten unsere Lehrerschaft. Und das ist natürlich sehr, also das, ich denke, da muss man irgendwie noch drüber nachdenken, wie man das stärker verstetigen kann. Auf der anderen Seite, wir schulen seit 2022 die ganze Polizei in ganz Baden-Württemberg. Da sind genug Fälle passiert. Es hat auch Vorgeschichte und auch zuletzt einen sehr, sehr schlimmen Fall von einem jungen Sinto, der 10 Jahre alt war, oder 11, der in Handschellen abgeführt wurde. Also es gab eine Vorgeschichte und es war klar, die Polizei hat eine ganz besondere Tradition sozusagen der Verfolgung. Die geht noch in die Weimarer Republik zurück und es sind einfach Methoden, die gar nicht wirklich aufgearbeitet wurden. Ja, wie arbeitet man eigentlich als Polizisten? Und jetzt ist man natürlich dann dieser, jetzt ist es verpflichtend und jetzt sind wir in der Fortbildung und Sensibilisierung, denke ich immer, ist total gut und auch ein wichtiger Schritt, aber da kommen wir noch nicht unbedingt weiter. Also es gibt eben auch strukturelle Probleme und da kommt man mit Sensibilisierung nicht weiter, auch wenn es kein schlechter Schritt ist.
Ja, danke. Corella, Andrea, sagen?
Ich denke, dass Freiburg schon auf einem guten Weg, muss ich sagen, damit die vielen Schulleitern gut kooperieren und sie ganz offen sind auch für die Geschichte und für unsere Arbeit, muss ich sagen. Sie hat sich bewährt, da ist nicht mehr wegzudenken und es geht bergauf, muss ich sagen.
Also wenn das mal ein gutes Schlusswort ist. Ich mich ganz herzlich bei unseren Expertinnen und auch bei Ihnen im Publikum, dass Sie so engagiert mitgedacht und mitgefragt haben und mit angeregt haben. Ich glaube, das war ein interessanter Abend und ich bin jetzt so ein paar Jahre schon in dem Feld dabei und immer wieder lerne ich etwas Neues. Deswegen freue ich mich auch, dass wir solche schönen Veranstaltungen machen können. Also,